NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
19. März 1938. Der Todestag des Schauspielers Ludwig Wüllner.
Düster und doch geheimnisvoll lockend die Musik. Sie kündigt Unheil an und Drama, und dann erhebt sich eine Stimme aus dem Musikteppich, tief tragend, getragen.
Die Vesperglocke mit dumpfem Schall, sie rief zur Kapelle die Mönche all. Sie beugten die Häupter, sie knieten im Kreise. Für Bruder Medardus, sie beteten leise.
Das Hexenlied, eine Art Ballade, vorgetragen von Ludwig Wüllner, Sänger, Schauspieler und Rezitator. Das Hexenlied war seine Glanz- und Paraderolle, die ihn weit über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt gemacht hatte. Die Aufnahme davon entstand 1933. Ludwig Wüllner war da schon ein alter Mann, seine große Zeit längst vergangen. Und doch wusste er, als er am 19. März 1938, heute vor 80 Jahren, starb, dass diese Aufzeichnung ein Vermächtnis war, ein Tondokument, das sein ganz besonderes Können, seine unnachahmliche Art des Vortrags bewahren würde. Als Zeugnis einer künstlerischen Blütezeit, die mit dem Untergang des Kaiserreichs 1918 ihr Ende gefunden hatte.
Da horch, da von Ferne herüberklang mit klagender Stimme ein düsterer Gesang.
Ludwig Wüllner, 1858 geboren, brauchte ein halbes Leben lang, um herauszufinden, was er eigentlich wollte. Eins war klar, Musik würde dabei eine Rolle spielen, auf die eine oder andere Art. Er wuchs in München auf und
hat in seiner Jugend sehr viel Musik mitbekommen, weil er ja der Sohn eines ziemlich bekannten Dirigenten war, von Franz Wüllner, immerhin der Uraufführungsdirigent solcher Opern wie Das Rheingold und die Walküre von Wagner.
So Matthias Noether, der ein Buch über Ludwig Wüllner und die Epoche seines künstlerischen Wirkens geschrieben hat. Vater Franz Wüllner, unter anderem mit dem Komponisten Johannes Brahms eng befreundet, war ein umtriebiger Künstler und Organisator, der erst in Köln, dann von König Ludwig II. Protegiert, das Musikleben der Stadt München reformierte. Selbstverständlich bekamen Ludwig und seine Schwestern Anna und Josefa Klavier- und Geigenunterricht. Er sang im Schulchor mit. Doch eine künstlerische Ausbildung lehnte sein Übervater ab. Mangel an Talent.
Er hat dann Germanistik studiert, was man wahrscheinlich als Sohn aus einem bildungsbürgerlichen Elternhaus damals so macht, und hat sogar promoviert.
Mehr noch, nach seinem Studium in München und Berlin arbeitete Ludwig Wüllner ein paar Jahre lang als Privatdozent an der Universität Münster. Die Stadt wurde ihm zur Wahlheimat.
Was ich in Münster erlebt habe, in Freud und Leid, in Familie, bei Freunden und Bekannten, bei meinen Studenten und Kollegen, das hat sich alles tief eingegraben. Und wo ich auch immer in meinem Leben noch hinkommen werde, Münster kann ich nie und nimmer vergessen.
Und doch trieb eine innere Unruhe ihn weiter. Er trat als Geiger, Rezitator und Sänger auf, so nebenbei und recht erfolgreich. Aber wollte er denn wirklich nur dilettieren?
Ich werde mein ganzes Leben einfach elend sein, wenn ich nicht auf die Bühne gehe, wenn ich nicht wenigstens den Versuch mache. Nicht meine künstlerische Befähigung allein, sondern gerade mein Charakter, mein Wesen drängen mich zur Bühne.
Also schmiss er den ungeliebten Unijob hin, studierte in Köln Musik, machte eine Gesangsausbildung, gab erste erfolgreiche Konzerte, sogar mit großen Rollen aus Wagner-Opern. Sein Sehnsuchtsziel aber blieb die Schauspielerei. Und so fand sich Ludwig Wüllner tatsächlich einige Zeit später, 1889, mit 30 Jahren in einer ganz neuen Umgebung wieder, auf der Bühne des legendären Meininger Hoftheaters.
Die Leute waren ungemein begeistert. Mehrere Hervorrufe. Ich konnte zufrieden sein. Vieles ging wirklich gut und angestoßen habe ich nicht ein einziges Mal.
Angestoßen, Ja, Ludwig Wüllner stotterte. Nicht gerade die ideale Voraussetzung für eine Bühnenlaufbahn. Und auch sonst schüttelten seine Schauspielerkollegen eher amüsiert den Kopf über den hochgewachsenen, etwas linkischen Neuankömmling, der sich mit ungeheurer Selbstdisziplin in sein neues Aufgabengebiet warf.
Eine Gestalt von einer Länge, die nur ratenweise auf der Bühne erscheinen kann. Das Haupt krönt eine mächtige blonde Mähne, an die Schultern reihen sich ein paar lange Hängearme, die ersichtlich kein rechtes Verhältnis zum übrigen Korpus bekommen können.
Erst allmählich begriffen die anderen, welches breit gefächerte Können dahinter stand. Das Hoftheater in Meiningen hatte einen Ruf wie Donnerhall als Reformbühne. Herzog Georg II. Kompensierte den Verlust der politischen Macht, den die kleinen Fürstentümer nach der Bildung des Deutschen Kaiserreichs hinnehmen mussten, durch leidenschaftliches künstlerisches Engagement. Ihm schwebten realistische Inszenierungen im Stil der Zeit vor, in der die jeweiligen Stücke spielten, ob bei Shakespeare, Schiller oder Lessing. Kostüme und Requisiten mussten naturalistisch sein, die Bewegungsabläufe auf der Bühne eine Funktion erfüllen, nicht nur hohles, pathetisches Deklamieren unterstützen. Ludwig Wüllner war fasziniert und genervt.
Ihr könnt euch nicht vorstellen, welcher Radau hier auf der Bühne und hinter der Bühne immer herrscht. Diese Statisten, Soldaten, Rüstungen, Geklapper, Gebrumme, dieses Hallo, Bewegung, fortwährend, fortwährend, immer famose, bewegte Bilder, ein herrliches Ensemble, da jeder spielen, dabei sein muss, aber dieser Lärm.
Er hatte andere Vorstellungen, er sah sich als Diener des Wortes, wollte Gefühl und Tiefe auf der Bühne kreieren, wie zum Beispiel bei Goethes Prometheus.
Bedecke deinen Himmel, Scheiß! Mit Wolkendunst und übe dem Knaben gleich, der Wispen köpft, an Eicheln dich um Bergeshöhen.
Der Kritiker der Eisenacher Zeitung nach so einem Wüllner-Auftritt.
Feines Verständnis für die Dichtung, großartige Auffassung, edler bis ins kleinste Detail hinein künstlerisch abgetönter Vortrag, dazu die wohllaute Stimme, die von dem Meister in allen ihren Registern voll und ganz beherrscht wird, sodass der Ton unser Ohr so trifft, wie es der Vortragende gedacht hat.
Muss mir meine Erde doch lassen stehen und meine Hütte, die du nicht gebaut, und meinen Herd, um dessen Glut du mich beneidest.
Das Echo auf seine Vortragskunst, sein weit gefächertes Repertoire aus Opernpartien, Gedichten und Liedern, war so groß, dass Ludwig Wüllner trotz aller Schauspielererfolge 1895 Meiningen verließ, mit dem Segen des Herzogs versehen und dem Ehrentitel herzoglich-meiningischer Hofschauspieler. Er ging stattdessen auf Tournee, erst in Deutschland, dann in ganz Europa, bis hin nach New York, von einem erfolgreichen Gastspiel zum nächsten, eine Vortragslegende.
Wie Morgenglanze du rings mich anglühst, Frühling, Geliebter.
Ludwig Wüllner brachte etwas in seinem Publikum zum Klingen, Widerhall bürgerlicher Weltsicht und Emotion, die typisch waren für die Zeit des Wilhelminismus und des damals noch vor Selbstbewusstsein strotzenden Deutschen Kaiserreichs. Die aufstiegsorientierte Gesellschaft setzte einerseits auf den Fortschritt, den Sieg der Naturwissenschaften, den technischen Positivismus. Matthias Noether?
Sprache wurde ja Ende des 19. Jahrhunderts in einer Zeit, die so unglaublich wissenschaftsgläubig war und so positivistisch und eben auch nur das glauben wollte, was man eben sah und hörte. Sprache wurde da im Grunde als Instrument begriffen.
Doch dann kam einer wie Wüllner, der im Gegensatz dazu mit seiner Stimme ganz andere Bedeutungen transportierte als kühle, rationale Inhalte.
Paradoxerweise hat sich das Publikum aber gerade dann diesen charismatischen Sprechern wie Wüllner oder eben auch seinen Vorgängern zugewandt, weil sie da im Grunde auf eine irrationale Weise hörten, was ihnen in der normalen Welt nicht mehr zur Verfügung stand. Man konnte das auch nicht benennen. Es löste einfach einen unglaublichen Reiz und eine unglaubliche Begeisterung aus.
Eine Begeisterung, die sich die Politik dann ebenfalls zunutze machte, in den Propagandareden eines Wilhelm II. Oder im patriotischen Aufstiegsrausch der Vorkriegszeit. So gesehen schwamm Ludwig Wüllner mit seiner Kunst auch in einer Art Mainstream. Bedeutungsschwer und angefüllt mit Gefühl deklamierte er klassische Gedichte, Schiller und Goethe.
Allen Gewalten zum Trutz sich erhalten, nimmer sich beugen. Kräftig sich zeigen, rufe die Arme der Götter herbei.
Daneben sang Wüllner Lieder von Johannes Brahms, Richard Strauss, die bewegenden Kindertotenlieder von Gustav Mahler. Man nannte ihn den Kammersänger des deutschen Volkes. Und dadurch entdeckte er schließlich eine Kunstform für sich, die noch mehr als andere schließlich zu seinem Markenzeichen wurde, das Melodram, das mit Musik unterlegte gesprochene Gedicht. Wie eben in Das Hexenlied.
Sie schwangen die Kreuze, die heiligen Bilder. Edardus Gesang ward wilder und wilder. Und tief in die schauernden Seelen drang das sündige Lied, das Medardus sang.
Das Hexenlied war um die Jahrhundertwende vom konservativ heimattrunkenen Dichter Ernst von Wildenbruch geschrieben worden. Die Musik dazu komponierte Max von Schillings. Poetisch und emotional stand es ganz in der Tradition der großen Balladen, wie Goethes Erlkönig, Schillers Kraniche des Ibikus oder der irrlichternd gefühlvollen Dichtung der Romantik. Immer geht es darin um ein unerhörtes Ereignis, irrational und gänsehauterregend.
Ein ganz starkes Formelement dieser romantischen Balladen, die später zu Melodramen oft wurden, also dann mit Musik unterlegt und trotzdem weiter gesprochen wurden, war oft, dass in der Ballade von einem Lied oder von einer geheimnisvollen Musik die Rede ist. Das konnte lieblich sein, das konnte schaurig sein, weil eben Musik im romantischen Verständnis tatsächlich das Medium für das schlechthin Unsagbare war.
Das Hexenlied erzählt von dem alten Mönch Medardus, der auf dem Sterbebett etwas Unerhörtes bekennt. Einst war er als Beichtvater zu einer verführerischen jungen Frau gerufen worden, die als Hexe verbrannt werden sollte. Er erlag ihrer Schönheit und ihrer Verführungskraft, konnte sie aber nicht retten. Auf dem Scheiterhaufen sang sie ein geheimnisvolles Lied, das ihn verfolgte, sein ganzes Mönchsleben lang.
Wie Frühlingsregen durchrauschend die Nacht, so ergriff mich des Liedes süßselige Macht. Mir war's, als trüge herüber die Luft fremdländischer Blumen bestrickenden Duft.
Dieses Hexenlied traf den Nerv einer Gesellschaft, die zwar dem Positivismus huldigte, dem Machbaren, dem Fortschritt und doch nach dem Geheimnis lechzte, dem ganz anderen, dem tiefen Gefühl. Ludwig Wüllner war der perfekte Interpret. Das Publikum lag ihm zu Füßen, wenn er mit diesem Melodram auftrat. Mit der Zeit wandte er sich ganz und gar dem Deklamieren zu, sang nicht einmal mehr Wagner, der in seinen Opern ja auch das Bedürfnis nach dem emotionalen Tiefenrausch erfüllte. Wüllner wurde Deutschlands größter Barde und das sogar über den Ersten Weltkrieg, über das Scheitern der Weimarer Republik hinaus, bis zu seinem Tod am 19. März 1938. Matthias Noether.
Man wollte dann eben auch diese ganzen Wirren der Weimarer Republik gerne vergessen und diese ganze Unsicherheit. Er war schon ein Element der künstlerischen Reaktion in den 20er Jahren. Das war nicht mehr genuin erfunden und empfunden, sondern es war so eine Art Erinnerung an die gute alte Zeit, wenn Wöhner auftrat.
Du führst mich zum Heil, das ich frevel verlor. Du öffnest zur Seligkeit selbst mir das Tor. Nach 50 Jahren voll Buß und Pein, ich komme, um ewiglich bei dir zu sein.
Die Im Zeitzeichen erinnerte Jutta Dohm-Heitzmann an Ludwig Wüllner, der am 19. März 1938 gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.